Bei uns ist ja die Zeit vom Erntedank. Ihr feiert das Erntedankfest auch noch. Ich stimme euch mit gewissen Gedanken schon ein bisschen darauf ein. Bei uns findet ja das Erntedankfest eben im Herbst statt. In Israel im Frühsommer an Shavuot, das ist das Wochen- oder Pfingstfest. Es gibt eben schon viel früher Früchte, schon im Februar, März die ersten in Israel. Wir essen ja gerne Orangen im Winter. Und die Juden feiern dann Shavuot, drei Ereignisse, und zwar der Empfang von der Tora mit den zehn Geboten, der Bund, wo Gott geschlossen hat mit ihnen. Den, und als drittes dann noch die Ernte. Die Ernte vom Getreide, vom Obst, von den Früchten, die Gott der Schöpfung ihnen schenkt. Ich habe nicht gewusst, dass ich die Predigt habe und in dieser Woche Israel von der schwersten Situation betroffen worden ist, wo sie seit Jahrzehnten jetzt hatten. Sie sind sich zwar Terror gewöhnt, aber nicht in dem Ausmaß. Und ich denke, dass wir für die beiden Völker auch noch kurz beten wollen. Ich möchte euch bitten, das auch die Haie einfach weiterhin zu tun, weil die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, die sind unglaublich schwierig. Es ist eigentlich fast unlösbar, das wissen wir. Aber wir wollen dafür beten. Vater im Himmel, danke, dass wir da in unserem Land dürfen im Frieden wohnen. Herr, du weißt, was sich ereignet in der Ukraine, wo uns so wehtut. Und du weißt, was jetzt passiert in Israel, wo mindestens oder noch viel mehr eine unlösbare Situation ist. Herr, wir bitten dich um die israelische Regierung, die jetzt eingreifen muss, die zwei Völker schützen muss. Wir bitten darum, dass du ihnen die Weisheit schenkst und dass du sie bewahrst vor Fehlentscheidungen, die die Situation noch schwieriger machen. Wir bitten einfach darum, dass du über deinem Volk wachst. Danke, dass wir auch als Christen dürfen verbunden sein mit unseren Wurzeln, mit Israel, mit dem Volk, das du erwählt hast. Halte deine schützende Hand über ihnen. Und Herr, wir bitten dich, was schon Johannes bittet hat, schreib du deine Geschichte zu Ende und komm bald. Amen. Pfingsten, Shavuot, ist nicht nur das Erntedankfest der Juden, sondern es ist auch die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde. Und ich möchte heute im Zusammenhang auch mit dem Erntedankmonat darüber reden. Ich habe etwas mitgebracht, wenn ihr alles vergessen von dieser Predigt, das passiert noch gern, dass man nächste Woche nicht mehr weiss, was hat er eigentlich predigt. Vergessen das nicht. Das ist eine geflickte Vase, die ist ziemlich viel Scherben kaputt gewesen. Und sie ist zusammengeleimt worden. Und früher habe ich mir immer Mühe gegeben, wenn ich so etwas flicke, dass man es nicht sieht. Aber in Japan gibt es eine Kunst, wo eben zerbrochene Gefäße wieder zusammenfügt und Bruchstellen mit Gold veredelt. Das nennt sich Kintsugi. Da seht ihr so ein zerbrochenes Gefäß und das sieht nachher so aus. Oder wenn es ganz wertvoll ist, die Vase wird verkauft und ist verkauft, 20.000 Dollar. Also da ist auch echtes Gold, wo da verwendet worden ist. Und wie gesagt, aus zerbrochenen Gefäß wird etwas sehr wertvoll. Sie haben mich da auch schon versucht. Ich bin jetzt im Moment am Geschirr verschlagen, dass ich es wieder leimen kann. Und eben solche Gefäße machen kann. Das ist auch ein unglaublich schönes Bild. Aus etwas Zerbrochenem wird etwas Wertvolles. Das hat mich an Petrus erinnert, wo Jesus versprochen hat, dass er ihm 100% treu halten wird. Auch, und da hat er gesagt, auch wenn sie das Leben kosten sollte. Da lesen wir ja dann im Text, Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Wenige Stunden später trifft das ein, was Jesus sagt, und Petrus wird zum Verlügner. Petrus saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus stirbt am Kreuz. Der Hoffnungsträger von den Jüngern von Jesus hat schändlich versagt, Zerbruch. Petrus ist buchstäblich am Ende. Und dann kommt wenige Tage später, guten Monat später, Pfingsten. Der Petrus steht plötzlich wieder im Mittelpunkt und er predigt in der Stadt unerschrocken von Jesus. Er ist später sogar verhaftet worden. Man hat ihn verhört, man hat ihn gedroht und schlussendlich hat man ihn geißelt. Aber der Petrus blieb unerschütterlich. Aus dem Verlügner ist ein mutiger Bekenner geworden. Ich möchte die Stelle noch mal kurz lesen mit euch. Das heißt in Apostelgeschichte 4,18: Wir können sie ja nicht lassen, von denen zu reden, was wir gesehen und gehört haben, von denen zu reden oder zu lehren in den Namen Jesu. Oder man drohte ihnen. Entschuldigung, ja, die falsche Stelle gelesen. Man drohte ihnen keinenfalls zu reden oder zu lehren in den Namen Jesu. Und dann hat ja der Petrus darauf geantwortet, Kapitel 4, Vers 20 in der Apostelgeschichte: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann kommt das dritte Verhör und da haben sie darüber beraten, was sie jetzt mit denen machen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 40, sie riefen die Apostel quasi zur Urteilsverkündigung herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Und was machen sie? Sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden, und hörten nicht auf, alle Tage im Tempel, hier und dort, in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Was ist denn passiert, dass aus dem kläglichen Versager ein mutiger Bekenner geworden ist? Aus dem Feigling einer, der ansteht. Und dass es der Hohe Rat, dass es das Gericht ernst gemeint hat, ist wenig später klar geworden, wo der Stephanus verhaftet, verhört und gesteinigt worden ist, zum Tod verurteilt. Und dann hat die Verfolgung von der Gemeinde von Jesus angefangen. Aber die Verfolgung hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was sie wollen erreichen. Es ist zum Durchbruch gekommen, durch die Verfolgung zur Weltmission. Samariter, Heiden sind zum Glauben gekommen. Das Evangelium ist in der ganzen damaligen Welt verkündigt worden. So wie es Jesus den Jüngern befohlen hat. Und aus der Verfolgung heraus, aus dem Zerbruch von der ersten Gemeinde in Jerusalem, ist die weltweite Gemeinde geboren worden. Jesus hat ja dort mal gesagt, die Ernte, die wo Jesus vorausgesagt hat, mit dem Hinweis, die Ernte ist reif, es fehlen nur die Arbeiter, die gehen. Nichts, gar nichts hat dort mal den Siegeslauf vom Evangelium aufhalten können, auch nicht die Verfolgung, die später im Römischen Reich ausgebrochen ist und viele Christen unglaubliche Märtyrium durchgemacht haben. Der Siegeslauf hat in Jerusalem mit dem Petrus angefangen, mit den anderen Aposteln. Und die Menschen sind dazu geströmt, weil sie den Petrus hören wollten. Er hat eine Hoffnung vermittelt, wo sie gemerkt haben, da brauchen wir. Und dann heisst es ja im Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 20, geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander, von den anderen aber wagte keiner sich zu ihnen zu halten. Doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und alle wurden gesund. Und alle wurden gesund. Unglaublich. Pfingsten macht es möglich. Kraft vom Heiligen Geist. Von dem hätte ja der Mose schon geträumt gehabt. Dass der Heilige Geist auf alle wird fallen. Es war mitten in der Wüste, wo er gemerkt hat, er braucht noch mehr Hilfe. Er hat 70 Älteste ausgewählt und die 70 Ältesten sind vom Heiligen Geist erfüllt worden und dann ist es ziemlich charismatisch zu und her gegangen. Josua hat er nicht mehr gefallen. Aber der Mose hat gesagt, sprach Mose zu Josua, wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe. Und jetzt ist genau da passiert, Petrus und die anderen Apostel haben es erlebt. Schon bei der ersten Predigt sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen, haben sich taufen lassen. Und da ist doch eine unglaublich gute Nachricht in einer Zeit, wo wir da im Westen fortlaufenden Erfolg haben in der Kirche. Immer mehr. Und wisst ihr was? Wir sind noch nicht am Ende. Und Freikirchen werden von dem nicht verschont bleiben. Aber wisst ihr was? Die gute Nachricht. Die christliche Kirche wächst. Nur nicht bei uns. Aber sie wächst weltweit. Zum Beispiel in Ghana, wo ein alter Mann mit der Bibel gelernt hat, lesen. Er hat gesehen, wie die Kinder von den Wycliffe-Missionaren unterrichtet worden sind im Lesen und dann sagt er, ich will auch lesen lernen. Und hat den alten Mann das tatsächlich noch gelernt und die Bibel kennengelernt. Und der Glaube hat ihn gepackt. Und als er hat können lesen, hat er gesagt, gib mir bitte eine Bibel. Ich will heim in mein Dorf. Er ist heimgegangen in sein Dorf und hat er gemacht, er hat die Bibel gelesen im Volk. Und dann ist da entstanden. Wir haben sie besucht. Eine Gemeinde. Wisst ihr, wie die entstanden ist? Nur durch den alten Mann, der die Bibel gelesen hat. Ohne Hilfe von westlichen Missionaren. Einfach so. Nein, nicht einfach so. Der Heilige Geist. Durch Kraft vom Heiligen Geist, der in den Schwachen mächtig ist und Gottes Wort lebendig macht, reife Ernte. Das hat mich auch erinnert an die Bekehrung von Bernhard Mark. Bernhard Mark hat unsere Gemeinde, dort mal bin ich in Bregenz vor 40 Jahren, noch mehr, EMK. Und die Familie ist eines Tages in unsere Gemeinde gekommen. Sie war Küsterin von der evangelischen Kirche in der Nachbarschaft. Und je länger ich das Bärli beobachtet habe, ich denke, ich will gerne mit dem Bernhard reden. Ich bin nicht ganz sicher, ist er wirklich durchgebrochen im Glauben? Und ich habe ihn eingeladen. Und er hat mir dann später gesagt, dass ihm das gar nicht passt hat, dass er ihn eingeladen hat, aber er hat ja gesagt. Und dann war er so anständig und ist gekommen. Wir haben miteinander über den Glauben geredet und am Ende des Gesprächs sind wir miteinander auf Knie und der Bernhard, der fromme Bernhard, er war wirklich ein frommer, gläubiger Mann, hat sein Leben bewusst Jesus übergeben. Jesus in sein Leben eingeladen mit dem Gebet. Und dann ist noch mal so ein Ruck durch den Mann durchgegangen. Gott hat ihn so verändert. Und er ist heimgegangen und ist nicht in die Wohnung rein, sondern er hat geläutet. Und dann kommt seine Frau raus und sieht ihren Mann und merkt, wow, mit meinem Mann ist etwas passiert. Der Bernhard hat schon, als er seine Frau, eine Holländerin, Gläubige, kennengelernt hat, bei ihren Eltern war, miterlebt hat, wie die jeden Morgen miteinander die Bibel lesen und beten, hat er gesagt, das will ich auch. Und dann hat er geheiratet und sie sind auf Österreich gekommen miteinander und hat er jeden Morgen hat er die Bibel gelesen und betet, obwohl er nicht verstanden hat. Und dann kommt er, dann bricht er durch im Glauben und dann sagt er, du, und jetzt habe ich plötzlich die Bibel anfangen zu verstehen. Der Heilige Geist, der es gewirkt hat. Kraft vom Heiligen Geist ist einfach gratis. Jesus sagt, so selbstverständlich, wie wir Väter dafür sorgen, dass unsere Kinder Brot haben. So gibt der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen, die ihn darum bittet. Gute Nachricht, besonders für Menschen, die zerbrochen sind, weil durch den Heiligen Geist geschieht das Wunder, dass Gott zerbrochene Gefäße zusammenfügt und die zerbrochenen Gefäße nachher wertvoller sind als voran. Paulus weiss hier davon ein Lied singen, das war übrigens der Bernhard, genau. Das muss ich gerade schnell, ja. So. Ja, jetzt habe ich einen Durcheinander gemacht, Moment. Ich gehe jetzt so. Genau. So, jetzt sind wir wieder am rechten Ort. Paulus hat geschrieben, so wie Gott einmal befahl, 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erfüllt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird jeder, der erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ich habe im vergangenen Jahr eine Weltreise miterleben dürfen, hier in der Schweiz. Und zwar mit Missionaren von OM, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, hier in der Gemeinde, wenn noch nicht. Ladet unbedingt Operation Mobilisation in Storo. Die macht mit euch eine Weltreise. Da werdet ihr nie mehr vergessen. Ich verrate euch ein bisschen etwas davon. Wir sind mit verschiedenen Erdteilen konfrontiert worden. Wir haben eine Überfahrt erlebt als Flüchtling übers Mittelmeer. Wir sind von einem Terrorist gekidnappt worden. In ein dunkles Verlies hineingeführt worden und dort hat man uns Todesstrafe angedroht, wenn man nicht unseren Glauben verleugnet und zum Islam übertreten. Eine alte Christin von Nordkorea hat uns erzählt von ihren Erfahrungen. Und dann haben wir auch Geschichte gehört von der Helene Berhane. Sie schreibt über ihre Erfahrungen in der Verfolgung in Eritrea mit dem Buch «Mein Lied klingt aus der Nacht». Telen Behane ist am 13. Mai 2004 verhaftet worden. Sie hat eine CD rausgegeben mit christlichen Liedern und man hat sie gezwungen oder hat sie wollen zwingen, die CD einstampfen und den Glauben, am Glauben abzuschwören, also nicht mehr über den Glauben zu reden und zu singen. Sie hat nicht nachgegeben und ist darum verhaftet worden und hat 2,5 Jahre unsägliche, jetzt ist nochmal passiert, fällt mir da das Bild, hat sie zum Teil in Container verbracht, in heissen Container mitten an der Wüstensonne. Sie hat sich in dem Märtyrium erinnert an das Buch, das sie gelesen hat, von Richard Wurmbrand, Gefoltert für Christus. Und dort schreibt der Richard Wurmbrand, wie für sie da überlebenswichtig geworden ist, dass sie gesungen haben in der Haft. Und dann hat Helen angefangen zu singen, sie hätte ja können singen. Und die mitgefangenen Frauen, die haben förmlich aufgeblüht, wo sie angefangen hat zu singen. Es ist nicht lang gegangen, da ist die Türen aufgerissen worden vom Container. Helen Berhane ist rausgezehrt worden, ist abgeschlagen worden und hat ihr gedroht, wenn sie singt, wird sie es nicht überleben. Sie ist wieder zurück in den Container hineingeworfen worden. Und die Frauen haben gesagt, sing bitte mit uns. Und dann haben sie miteinander abgesprochen, dass immer wieder ein anderer bereit ist, zum sagen, ich habe angefangen. Dass nicht immer die Helen abgeschlagen wird, wenn die Wärter wieder kommen. Und so ist das weitergegangen. Eine um die andere ist abgeschlagen worden, sie haben gesungen. Und eines Tages ist Perane, die Helen, wieder dran gewesen. Und dann haben sie wirklich verstümmelt. Sie hat blieben die Schäden von dieser Haft vorgetragen. Und sie ist wieder zurückgeworfen worden, halb tot in den Container. Und ihre Augen haben geleuchtet. Sie hatte eine Begegnung mit Jesus in den Foltern und ist so gestärkt zurückgekommen in den Container. Und was haben sie gemacht? Sie haben wieder gesungen. Sie haben wieder gesungen. Endlich am 2. November 2006, mit schwersten bleibenden Schäden, ist sie entlassen worden. Heute lebt sie in Europa, ist unterwegs, hält Vorträge, berichtet von dem, was sie erlebt hat und wie Gott ihnen beigestanden ist. Helen Berhane trägt das Kostbare von Gott selber, vergoldete Leidensspuren. Sie ist so ein zusammengeflicktes Gefäß, das unendlich wertvoll geworden ist mit dem, was sie erlebt hat. Und wie sie mit dem, was sie erlebt hat, andere kann aufrichten und ermutigen auf der ganzen Welt. Das Wunder, das Werk vom Heiligen Geist. Nochmal zurück zu der Familie Bernhard und Margret, auch sie haben schwere Zeiten vom Zerbruch erlebt, besonders der überraschende Tod von ihrem Sohn Sebastian. Wenn das passiert, können wir dann nicht verstehen, warum macht das Gott? Was soll das? Auch der Bernhard hat auch seinen eigenen Bruder unter ganz tragischen Umständen verloren. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Familie nicht zerbricht, sondern dass sie in dem Leiden, in den Schlägen, wo vieles zerbrochen ist in ihrem Leben, Goldspuren bekommen haben von Gottes heilender, durchträgender Liebe durch die Schicksalsschläge. Der Paulus erzählt uns am Anfang von seinem zweiten Brief an Korinther, dass sie den Eindruck haben, dass er und seine Mitarbeiter müssen sterben. Er schrieb da wörtlich: Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Massen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er schrieb im gleichen Kapitel, quasi zur Einleitung: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Trost allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Und ich glaube, dass die Erfahrung, die der Paulus gemacht hat, Viele unter uns können bezeugen, wir fühlen uns doch verstanden von Menschen, die durch schwere Nöte durchgegangen sind. Selber viel durchgemacht haben. Und wir haben selber, wächst unser Verständnis für Menschen in Not, wenn uns Gott auch schon längst zugemutet hat. Menschen, die Zerbrüche erlebt haben, werden zu einer Kostbarkeit in der Gemeinschaft, wo sie leben. Der Manfred Engeli, der Gründer von der Lisa E-Seelsorge, braucht das Wort Golddeckung. Früher war es ja so, dass für alles Geld, das gedruckt worden ist, immer Gold hinterlegt worden ist. Das hat man vor einigen Jahren aufgehört, weil es jetzt einfach zu gut gegangen ist. Man hat sogar angefangen, Gold zu verkaufen. Wisst ihr was? Es ist wieder anders. Nationalbanken von den verschiedenen Ländern kaufen wieder Gold. Weil sie merken, es ist alles unsicher geworden. Golddeckung in unserem Leben bedeutet, dass unsere Worte, unsere Handlungen Gewicht bekommen, weil wir das, was wir sagen, selber durchlebt haben, selber durchgestanden haben, Prüfungen bestanden haben, wo wir anfangen darüber zu reden. Kintsugi, Goldspuren in unseren Bruchstellen. Oder man könnte auch sagen, ein Erntedank von der Schwachheit, ein Erntedank von durchlebten Nöten und Leiden. Es hat zuerst mit der Pfingsten, mit der Kraft vom Heiligen Geist zu tun, wie dort mal in der Schöpfung von Himmel und Erde, will Gottes Geist genauso ein neues Leben schaffen. Aus dem Nichts raus, aus Zerbrüchen raus, ein neues Schaffen, zusammenfügen und mit Gold veredeln. Seine Herrlichkeit soll aufleuchten in meiner Nacht. Sein Licht soll Wohnung nehmen in unserem zerbrochenen Leben. Das fordert uns das Vertrauen, dass wir Jesus an unsere Bruchstellen anlösen, ihm Raum geben, dass er eben das Kintsugi-Werk ausführen kann. Jesus hat ja gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wir ernten wieder, weil wieder Tausende von Weizenkörnern gestorben sind, dass wir Nahrung haben. Und genauso hat Jesus gesagt, trifft es auch auf euch Jünger zu. Es wird nur Leben geben, wo Bereitschaft zum Sterben da ist. Frucht. Ein wichtiges Kennzeichen von meinem Vertrauen ist Dankbarkeit. Das Festhalten an Gott, dass er keine Fehler macht. Dass aus seiner Hand nur Gutes kommt. Dass alles, was er zulässt in unserem Leben, ich weiß, das ist ein schweres Wort, aber er sagt zum Besten dient, zum Heil mitwirken muss. Für das brauchen wir den Heiligen Geist. Pfingsten ist so einmalig wie das Sterben von Jesus am Kreuz, so einzigartig wie die Auferstehung von Jesus, so unwiederholbar wie die Himmelfahrt. Wir wissen ja alle um die historischen Ereignisse. Wir glauben auch daran. Aber der John Stott schreibt, dem begnadeten Bibellehrer und Priester von der Church of England, er ist schon gestorben. Er schreibt über Pfingsten: Es kann kein Leben geben ohne den, der Leben gibt. Kein Verständnis ohne den Heiligen Geist. Keine Christusähnlichkeit des Charakters ohne seine Frucht. Kein wirksames Zeugnis ohne seine Kraft. So wie der Körper ohne Atem eine Leiche ist, so ist auch die Gemeinde Jesu ohne den Heiligen Geist. Und die Bibel bezeugt ja und lädt uns ein, die Erfüllung, das Neuwerden durch den Heiligen Geist zu erleben. Kennt wahrscheinlich alle die Stelle. All denen, die an ihn, Jesus, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Weil der Bernhard sein Leben geöffnet hat und gesagt hat, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Mit allem, was zu meinem Leben gehört und passiert, hat er die Geburt, die geistliche Geburt davon erlebt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Nur im Glauben an Jesus Christus, nur durch meine persönliche Entscheidung für das Leben mit Jesus, im Gehorsam ihm gegenüber, schenkt uns Gott die Gewissheit, dass wir zu Gottes Familie gehören und durch seinen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Ein letzter Gedanke, auch in Zeit jetzt für die Ernte. Was für ein Geschenk ist, dass wir in der einmaligen Schweiz wohnen dürfen? Was für ein Geschenk, dass wir im vergangenen Jahr wieder völlig unverdient von größeren Katastrophen verschont geblieben sind. Was für ein Geschenk, dass unsere Felder wieder Ernte tragen, eine reiche Ernte. Was für ein Geschenk, dass wir so reich sind, dass es uns gar nicht wehtut, wenn wir teilen. Wir können gehen, ohne dass wir hungern. Aber die wichtigste Ernte sind Früchte, die aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist wachsen und wir ernten können. Jesus sagt ja, was würde einem Mensch helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er so reich wird, dass er sich alles leisten kann, aber seine Seele geht verloren. Noch nicht lange habe ich eine Predigt gehört von Thomas Vögelin, Leiter von Movida. Vielleicht kennt ihr das Werk, das jetzt in Walzenhausen den Sitz hat. Der George Werwer von Südamerika, von der grössten Jugendbewegung, christlichen Jugendbewegung in Südamerika. Er hat uns im Eingangspredigt gefragt, was hat dich gestern beschäftigt? Was hat dich gestern beschäftigt? Weißt du, was Gott beschäftigt hat? Gott hat beschäftigt die 150'000 Menschen oder noch mehr, die zum Glauben gekommen sind gestern und in die Gemeinde Jesu eingefügt worden sind. Weil Gott heute beschäftigt dich heute? Weißt du, was Gott heute beschäftigt? Die 150'000 Menschen, die heute zum Glauben kommen, auf der ganzen Welt und in die Gemeinde Jesu eingefügt werden. Und was beschäftigt dich, wenn du an morgen denkst? Was beschäftigt Gott? Die 150'000 Menschen, die morgen zum Glauben kommen und in die Gemeinde Jesu eingefügt werden. Die weltweite Gemeinde wächst, oft unter grossen Schmerzen und Verfolgungen und Nöten. In schwachen, zerbrechlichen Gefäßen. Sie wächst. Und dafür wollen wir Gott heute danken. Ganz besonders für die gute, reiche Ernte, für die Bewahrung von Katastrophen und für all das, was uns zum Besten dient, was wir lieber nicht wollen, aber Gott zulässt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute den Gottesdienst feiern in dieser Freiheit, in dem Frieden, in dem Wohlstand, in dem schönen Raum. Danke, Herr, für all das Gute. Und danke, dass du auch weißt, wer von uns im Moment besonders herausgefordert ist durch Zerbrüche im Leben oder rund um sein Leben herum. Du weißt, wo es menschliche Scherben gibt. In der Gesundheit, im Geschäft, an der Arbeitsstelle, in der Familie, wo Zerbrüche sind. Danke, Herr, dass du Neues schaffen kannst. Und danke, dass wir jetzt auch miteinander das Abendmahl feiern. Als Zeichen dafür, dass du heilst, dass du reinigst, dass du Zerbrochenes zusammenfügst und dass das Zerbrochene in das Zerbrochene zusammengefügt in deine Herrlichkeit hineinleist. Neues Leben schaffst. Wir wollen dich arbeiten und dich preisen und wir wollen dir unser Vertrauen ganz neu schenken. Amen.